Jupp. Okay, Psalm 102. Sehr freudiger Psalm heute. Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. O Herr, höre mein Gebet. Ja, lass mein Schreien vor dich kommen. Ja, verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Und ja, neig dein Ohr zu mir am Tag, da ich rufe. Da hör mich eilends. Denn meine Tage, die sind wie Rauch aufgegangen. Und ja, meine Gebeine, die glühen wie ein Brand. Mein Herz, das ist geschlagen und es verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Gibt solche Tage, ne, oder solche Zeiten. Das hier ist Mensch Gottes, ne, und ich weiß nicht, ob Gott sich entfernt hat, weil sein Herz entfernt war, ne, so ein, also wahrscheinlich schon, so, weil er im Zorn Gottes gerade steht, in einem Gericht, ne, so ein, aber ist trotzdem jemand, der schreit und der sich an einem Punkt befindet, wo er einfach Gott nicht hört und nicht sieht. Ja, und das kenne ich gut. Das sind für mich die schwersten Zeiten. Da können die Kämpfe noch so groß sein und mein Ring noch so daneben gehen und was auch immer so. Aber in den Momenten, wo ich Bibel aufmache und Gott redet, so, ich bin immer getröstet, ne, immer voller Hoffnung. So, irgendwie geht's weiter. Aber es gibt halt diese Zeiten, wo Gott einfach still ist. Ja. Und man als Mensch da sitzt und denkt, du hast mich verlassen, so, was mache ich falsch, was soll ich tun, damit unsere Beziehung wieder so ist, so, was soll ich machen, um wieder irgendwie zu glauben, ne? Und ja, es gibt Zeiten, wo wir nicht glauben können. Jesus hat gesagt, oh, ihr Kleingläubigen, wenn ihr doch wenigstens ein bisschen Glauben hättet, habt das noch nicht verstanden, ne? Das sind aber wir, ne? Weil Christus muss nicht glauben, Christus ist Gott und Gott glaubt nicht. Ja, das muss uns klar sein. Gott, das ist einfach so für ihn. Ja. So, wir haben ein Gebot bekommen, wir müssen glauben. An den Namen Christus, dass er für uns der Erlöser ist und reicht. Und wir müssen glauben, dass er uns nicht verlässt, sondern uns nach Hause bringt. Ja, und er uns alles gibt, jeden Tag, was da ist. Wir müssen glauben, dass Gott versorgt mit dem Physischen, aber auch mit dem Seelischen. Ne? Dass Gott versorgt mit Kraft. Dass Gott versorgt mit Führung und mit Schutz. Das müssen wir glauben. Das ist eine Sache, die ist unsichtbar. Es ist einzig und allein nur Realität für uns, so, weil Gott das sagt in seinem Wort. Ne? Und manchmal stehe ich im Glauben fest, gegründet so, und für mich ist alles hundertprozentig sicher. Ne, und manchmal muss ich Glauben halt suchen. Und in den Momenten wie hier, wo der Glaube einfach fehlt, weißt du, da ist doch eine Sache, die uns niemand rauben kann, und das ist Hoffnung. Ja. Wenn du nicht glauben kannst, dann hoffe. Ja, weil Hoffnung hat eine Menge Kraft. Und in den Momenten, wo ich zum Beispiel vor Gott bin und sage, Herr, ich packe jetzt meine Sache und haue aus Golitz ab, ne, weil es Zeiten gibt, wo man keine Frucht sieht, ne, oder nur verletzt wird oder nur ausgenommen und ausgenutzt, ne, komme ich doch zu dem Punkt, so, wo ich einfach sage, okay, ich sehe dich jetzt hier nicht oder ich höre dich hier nicht oder ich sehe keine Frucht, aber du hast mir damals gesagt, Stefan, lauf, geh mit Dorit nach Görlitz und mach mein Werk. Ne, wo ich dann da sitze und sage, ja, bis du nichts anderes sagst, ist egal, wie es um mich rum aussieht oder wie ich mich fühle, dein Wort bleibt. Ne? Und ich gehe erst dann, wenn du sprichst. Und so ist es mit allem. So war es in meiner Ehe. Ne? Ich wollte ein hundertprozentiges Ja von Gott. Und Dorit auch. Und ich habe ein Jahr lang gebetet. Sonst wollte ich keine Beziehung eingehen. Und ich weiß, ich bin da ein bisschen krank drin. In dem Punkt so, ne? Gott gestaltet das auch viel offener. Und ne? So, auch für mich war das, ich brauche das. Ne? Weil ich hatte so viele Beziehungen vor Jesus und vor Dorit, mit denen ich auch jahrelang zusammengelebt habe, zum Teil eine eheähnliche Beziehung hatte. Ich wusste einfach, jede Beziehung kommt irgendwann an den Punkt, wo es ein Ertragen ist. Wo man sich einfach nicht mehr halten kann, auch den anderen nicht mehr halten kann. Sondern ich wusste, Gott, aber mit dir ist es möglich. Weil ich bin beziehungsunfähig gewesen. Bin es jetzt noch zum Teil. Ne? Aber ich war vor Gott und habe gesagt, aber wenn du eine Frau für mich hast, ich opfer das auch. Weil das war mein Traum, Familie. Ne? Aber wenn ich beziehungsunfähig bleibe, dann möchte ich kein neues Leben zerstören, sondern dann verzichte ich auf diesen Luxus und gehöre nur dir und den Menschen. Ne? Und Gott kam und hat geredet und hat ja gesagt. Und ganz ehrlich, durch meine Beziehungsunfähigkeit, durch meine Leben in Sünde, wo ich so innerlich zerstört bin oder war, so viele Verletzungen, ich konnte niemandem vertrauen. Ne? Weißt du, aber trotzdem in dem Punkt, wenn ich an meinen Grenzen war, wo ich alles wegschmeißen und rennen wollte, ne? So ein, weißt du, da war immer noch dieser eine Gedanke, aber Gott hat gesagt, ja, ich segne das. Ne? Von daher verlass dich und erinnere dich so an die Verheißungen, die Gott dir irgendwann gegeben hat, die bleiben. Seine Verheißungen veralten nicht. Auch wenn sie für weit in die Zukunft sind. Ne? Das gibt Kraft. Und eins sollen wir halt nicht vergessen. Deswegen hat uns Gott auch das hier gegeben. Egal wie ich mich gerade fühle oder wie ich in meinem Glauben aussehe oder ich als Mensch mich bewege in meinem Alltag, egal wie fern Gott auch scheint oder wie ruhig und was auch immer, wie fruchtlos mein Wirken und mein Dasein scheint, ich darf nie vergessen und ich werde auch nie vergessen, weil der Geist mich erinnert aber Gott verlässt mich nicht. Ich kann verlassen sein, aber ich bin nie allein. Ich kann hungern, aber ich werde nie verhungern. Weil Gott mir immer das gibt, was ich brauche. Ich kann durch schwere Zeiten gehen, am Sterben sein, aber ich weiß, ich werde nicht verlassen sein. Gott rettet. Gottes Gnade bleibt und ist da. Und deswegen geht es im Glauben gar nicht so viel darum, wie du dich dabei fühlst oder wie überzeugt du gerade bist. Der Glaube allein, es dreht sich nur um Gott. Ist er da oder ist er nicht da? Nimmst du ihn an für dich oder lässt es? Und dieser Mann hier, der ist in Schmach so und der ist in Verlassenheit. Weißt du, und er fängt an zu sagen, wie er sich einfach fühlt. Und schöne Bilder dafür, ne? Ich bin geschlagen, mein Herz ist verdorrt wie Gras, das zu lang in der Hitze ist. Ne, da ist irgendwie nichts Lebendiges mehr. Ne? Meine Gebeine, die glühen, mein Körper brennt und ich kenne das. Wenn du so in Schmerzen bist, so in Sorgen, so im Leid, so dass einfach alles wehtut und dein Körper krank wird davon. Ne? Und er kommt halt an und er sagt, ja, ich hab's vergessen, ich hab vergessen, dein Brot zu nehmen. Und ich habe das heute erst gelesen, wo Jesus von sich spricht, ich bin das Brot des Himmels. Ja. Fängt an, über Mose zu reden und das Manna, das Brot des Himmels, so dieses himmlische Getreide, was da runterkommt jeden Tag. Ja, und das Volk kommt raus und sammelt so und isst und muss aber am nächsten Tag wieder los, weil alles schlecht ist, was übrig ist. Ja. Und Christus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird satt. Wer von mir trinkt, dem durstet nicht mehr. Und das ist die Sache, wo ich mich entscheiden muss als Mensch. Und wir haben alle unsere Wege, mein Manna zu suchen. Ich bin ein Penner. Ich bin ein Zombie frühmorgens. Ich schaff's nicht, Andacht zu machen frühmorgens, echt. Und ich sitze da und bei mir ist nur ein und dann komme ich langsam, baut mein Tempel auf, so, ne, und der Gottesdienst. Das ist halt wie unser Gottesdienst hier. Eigentlich fangen wir 11:30 an, wer es noch nicht wusste. Aber irgendwie 3/4 kommen dann die ersten so. Ne? So, dann ist es 50 und dann wird nochmal eine geraucht. Manche kommen viel später so, ne? Und so bin ich von Natur aus irgendwie. Ne? Ich kann mich auch nicht dagegen wehren, weil es ist einfach so. Ne? So, und auch mein Brot, mein Manna. Das liegt nicht nur morgens da, sondern ich suche das über den Tag und ich esse. Und das ist eine Warnung. Du darfst nicht mit Gott schimpfen und du darfst auch nicht meckern oder frustriert sein oder traurig oder verletzt oder beleidigt oder was auch immer. Wenn du dich leer und tot fühlst und dein Alltag auch bestimmt ist von dir und all dem Gottlosen, was so ist. ne, und du nicht sammeln gehst. So, und das ist so, als ob du dich über die Leute beschwerst da in Israel, in der Wüste, so ein, ja, die klagen da über Hunger und so weiter und Fortzonen hätten sie ja sammeln können. Ne? Oder hätten wenigstens, wenn sie es vergessen haben, zu Nachbarn gehen können, der gesammelt hat, und fragen können, hey, hast du eine Handvoll für mich? Ne? Aber wer in seinem Zelt sitzt und rumheult und meckert und so weiter, ach, so ein, ne, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Dann nimm deinen kleinen Kessel, den du da stehen hast, so, und dann renn zu einem Bruder oder zu einer Schwester. Ne? Und sammel ein bisschen Hoffnung und Glaube und Überzeugung. Ne? Vor meinen Stöhnen und Seufzen, da klebt mein Gebein an mein Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste. Schon ein trauriges Bild, ne? So, Pelikane sind im Meer und freuen sich über Fische. Ja, in der Wüste haben sie dann nicht so viel. So, ich gleiche ein Käuzchen in den Ruinen. Ja, ich wache und ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Und täglich schmähen mich meine Feinde und die gegen mich toben, die schwören bei mir. Ja, so ein bisschen umgangssprachlich. Bedeutet, dass sie das von demjenigen, der das hier schreibt, dieses Gebet, dass sein Zeugnis für die Öffentlichkeit so beschämt ist, dass die ihn zu einem Sprichwort machen. Ne? So wie wir das mit Hiob vielleicht machen. Ne? Ich bin ein Hiob geworden. Ne? Oder ja, du bist gerade ein Hiob. So ein, ne? So ein total, so ein Typ halt, der total am Ende ist so und ich weiß warum. Und trotzdem alles richtig macht. Und ganz ehrlich, ob wir das nun mitbekommen und uns eingestehen oder nicht, ob wir die noch die stillsten Christen sind in der kleinen Welt, in unserem kleinen Kreis, so, ne, egal, selbst wenn wir meinen, so niemand weiß, dass ich Christ bin, weil ich es niemandem sage, so, die Leute erkennen aber den Heiligen Geist, der in dir ist. Ne. Und sobald sie wissen, du bist Christ, so, und sobald sie wissen, du glaubst an den Schöpfer der Liebe und du weißt, was richtig und den richtigen Weg, den einen Weg, sobald die wissen, dass du dich entschieden hast, und zwar gegen dem, was sonst in der Welt herrscht, so beobachten die dich. Und an dir und an mir, an uns, entscheidet die Welt, wer der Schöpfer wirklich ist. Ja. So, und es gab Christen, zu denen ich gesagt habe, hey, erzähl niemandem, dass du Christ bist. Weil die rumgehurt haben und voll in Drogen wieder waren, aber die ganze Zeit mit ihrer Bibel rumgelaufen sind so, und erzählt haben, ja, ich bin Christ, Jesus musst du haben, der verändert dein Leben. So. Ne? Und das ist eben das, wo ich so dankbar bin, dass Gott mir Menschen in mein Leben gestellt hat damals, so, die nicht nur durch ihr Gequatsche, sondern durch ihre Art zu leben, Art mit mir umzugehen, miteinander umzugehen und mit der Welt umzugehen und mit schweren Zeiten, weißt, das waren Menschen, wo ich geguckt habe und ich habe gesagt, ja, das ist was anderes. Das ist was, das ich nicht in der Psychologie gefunden habe, nicht in der Philosophie, nicht in irgendwelchen Religionen, das ist wirklich anders. Das ist was Echtes. Hey, und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die Christus widerspiegeln, in dem, was sie tun und sagen, in dem, wie sie denken und handeln, hey, dann sei Gott dankbar dafür. Das ist Gnade. Ich habe viele Brüder und Schwestern kennengelernt, die das Geschenk nicht bekommen haben, sondern in einer sehr antichristlichen Gemeinde groß werden. Ja. So nicht wirklich viel Liebe und Barmherzigkeit bekommen, sondern eher Lasten. So, das sind von daher, hey, sei dankbar, wenn Gott dich so segnet, sodass du die Freiheit einfach kennenlernen darfst. Denn ich esse Asche wie Brot und ich mische meinen Trank mit Tränen wegen deines Grimms und deines Zorns, denn ja, du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Ja, meine Tage, die sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Es gibt Christen, die meinen, man darf sich so nicht fühlen. Wenn du wirklich wiedergeboren bist und im Glauben und im Heiligen Geist, gibt es solche Gedanken nicht. Und solchen inneren Schmerz und so eine innere Zerrissenheit. Ne? dann bist du wahrscheinlich nicht von neuem geboren oder irgendwas. Ja. Aber das ist Quatsch. Allein, dass dieses Gebet von diesem Mann oder der Frau hier reingekommen ist in das Buch der Psalmen, das Millionen von Menschen im Nachhinein gebetet und gesungen haben, und auch wir heute als Heiden, weißt du, beweist, dass Gottesfurcht nicht bedeutet, dass du immer deinen geraden Weg hast, der perfekt ist. Und ich habe das gesehen, Gott, als ich zum Glauben kam, hat Gott mich in so eine kleine Blase gesteckt, so eine christliche Blase, wie viele von hier wahrscheinlich. Und da drin war es sicher und alles war schön und Gott war toll und immer da und du hast dich gefreut an dem Wort und ne, am Singen und am Beten, an den netten Menschen und ne, du bist gewachsen und wurdest, hast mehr und mehr Erkenntnis bekommen, bis du so aufgeblasen warst in dieser kleinen beschützten Blase, dass du dachtest, so ein, ich bin ein echt toller Christ. Keine Versuchung, immer Glaube und Freude und Anbetung, so ein, ne. Und ich bin Gott dankbar für seine Gnade, für seine Züchtigung. So, dass er irgendwann seinen Finger genommen hat und hat gemacht. Und auf einmal war dieser bunte Schleier weg, so, und ich saß da und dachte nur, Scheiße, ich bin so ein Sünder. Ne, da kamen die kleinsten Versuchungen auf einmal, denen ich nachgerannt bin. Ne, da kam auf einmal die Torheit raus aus meinem Mund, wo ich geredet und geredet habe über die Größe Gottes und wie er denkt und so, ne, wo klügere und weisere Leute kamen zu mir und mir gezeigt haben, was für ein Tor ich bin, dass ich gar nichts verstehe. Oder Gott selber. Ja, wo ich gemerkt habe und Gott mir Menschen in mein Leben gestellt hat, die ich lieben lernen musste und ich geliebt habe. Ja, so. Aber die Konstante, die trotzdem da ist und immer da war, egal ob ich gerade einen guten Lauf oder einen schlechten habe, ist doch die, an die er sich erinnert, nämlich Gott. Aber du, o Herr, du thronst auf ewig. Und dein Gedenken, das bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst dich aufmachen und dich überziehen und erbarmen, ja, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Ja, die Stunde ist gekommen. Ja. Und das ist diese Hoffnung, die uns die Wahrheit gibt. Ja. So, dass egal wie es in mir aussieht, um mich drumherum, so, dass ich hochgucken kann auf diesen beständigen Gott, der immer gleich bleibt. Und auf Gott, der es nicht zulässt, dass man ihn verschweigt. Und egal wie viele Bibeln es noch gibt, die verändert werden, und egal wie viele Christen es noch gibt, die Gott verändern, so ein, zu ihrem Bild und ihrem Leben, so ein, Gott wird trotzdem von sich zeugen, über Generationen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist unsere Festigkeit. Und da müssen wir unsere Festigkeit auch finden. Christus ist der gleiche. So liebevoll und so barmherzig, wie er hier ist, so ist er auch jetzt mit mir und dir. So treu und gnädig und vergebend, so wie der Schöpfer Jahwe war im Alten Bund, im Alten Testament vor Christus, so ist er auch jetzt. Gott ist unveränderlich und das ist die Konstante, die ich in der Welt halt nie gefunden habe. Deswegen habe ich es nicht geschafft, Vertrauen zu lernen. Weil ich wurde nur betrogen im Endeffekt und belogen und verletzt auf Dauer gesehen. Weil ich halt die Perfektion in den Menschen gesucht habe. Und die gibt's nicht. Allein wenn ich mich angucke und meine Beziehungen mit Menschen, je mehr ich die Menschen geliebt habe, desto schneller habe ich sie auch verletzt. Das ist einfach unser Ding. So dem wehtun, was uns gut tut. So das vernichten, was uns heilt. Und das ist eben dieses Wunderbare. Bei Gott habe ich einen Punkt gefunden, wo ich wirklich einfach zur Ruhe kommen kann als Mensch, weil er ist einfach gleich. So wie ich ihn am ersten Tag kennengelernt habe, genauso sitzt er heute noch da und auch in 50 Jahren. Ja, so lange lebe ich hoffentlich nicht, aber so, ne, und das, was Wundervolles. So, weißt du, und deswegen, ich weiß nicht, wie viele Tränen ich in Görlitz allein in den 10 Jahren vergossen habe. Aber es waren etliche. Aber in all diesen Tränen hatte ich trotzdem immer wieder meine Freude in meinem Christus. So konnte wieder mit neuer Stärke und Glauben rausgehen und weitermachen. Ja, Gott, du wirst dich aufmachen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gebetet habe in sinnlosen Situationen, die hoffnungslos waren irgendwie, menschlich. Aber ich habe gesagt, nee, du wirst retten. Ich weiß, alles wird zum Guten dienen. Du wirst dich einmischen und du wirst mich da rausführen. Du wirst das verändern. Ich weiß nicht wie, So ein Auto, was es machen, und er hat sich bewiesen, er hat es immer gemacht. Weißt du, wenn das die Menschen da draußen hören würden von uns Christen, so dieser Gott, der es wirklich gut meint, der da ist und der sich einmischt, dass egal wie sinnlos was scheint und wie hoffnungslos, dass wir glauben und wissen, so, nee, du wirst es beobachten. Beobachte mich ruhig noch ein paar Monate, du wirst sehen, Gott wird alles ändern. Ich verspreche dir jetzt. So, wenn die Menschen wirklich Gottesfurcht sehen würden, dann würde sich einiges auch ändern, davon bin ich überzeugt. Ja. Wir sind geschult drinne, christlich zu sprechen und mit Bibelversen um uns zu hauen, Leute zu richten und in Schubladen reinzupacken und zu sagen, ja, das ist wahr und das ist falsch. Wir sind gut da drinne, die christlichen Dinge zu tun, die man so tut im Gottesdienst, mit Weihrauch, mit unseren Beten rumzurennen, mit Lobpreis und Musik rumzuzwitschern, wir schämen uns nicht, auf die Straße zu stellen und Musik zu machen, und zu verkündigen, hey, da ist ein Weg, weißt du, aber unser ganzes Getue und Gelaber und Gemache hat überhaupt keine Kraft, wenn wir nicht davon auch fest überzeugt sind und sich das widerspiegelt in dem, wie wir unseren Alltag leben. Ne? Dann ist es eher so für die Nichtchristen, so wie ich Gott halt kennengelernt habe, durch die Christen, die ich damals kannte, dass die Leute sich Gott nur einreden, ist auch nur eine Sekte. Das ist das Schöne, ich muss mich nicht mehr manipulieren von dem, was hier steht. Ich lasse mich führen. Ich benutze Gottes Wort als ein Werkzeug, so dass mir Sicherheit bringt und Friede und Freude. So, und ich benutze den christlichen Glauben da drinne, das zu leben, was ich geschenkt bekomme. Und manchmal bin ich da drin ein Loser, kennt ihr? Und manchmal bin ich da drin echt stark und ein Held. Aber das Wichtige ist, die Menschen, müssen gar nicht so viel hören, aber die wollen sehen. Das größte Zeugnis für mich, das ist eine Sache, wo Gott mich überführt hat. Die meisten ja wissen es, weil ich es schon gesagt habe in Predigten, aber manche halt noch nicht. Gott hat mich zu sich gebracht und mein Herz und diese fetten Mauern gebrochen und meinen hartnäckigen Geist durch eine alte Frau, die mich in die Augen guckt hat und gesagt, Stefan, ich werde für dich beten. Hab schon lange nicht mehr für dich gebetet, aber jetzt tue ich es wieder. Und ich war so zermatscht wegen diesem Einspruch. Aber sie saß nicht da wie so ein Christ, das war nicht ein christlicher Spruch, sondern sie hat mir in die Augen geguckt und ich habe gesehen, ja, sie meint das ernst. Die wird jetzt mit ihrem Gott reden, mit dem Schöpfer, und mich da vor diesen Gott bringen, mich. Ne? Damals war ich noch ein Assi und ich sah auch so aus und ich roch auch so. Ne, die Leute hätten mich nicht mal ins Restaurant gebracht oder so, ne, um mir was Gutes zu tun. Und sie wollte mich zu diesem Gott bringen. Ne, und das war eine Sache, die hat mich umgehauen. Davor hatte ich schon Gespräche, deswegen hatte ich auch eine Bibel, mit einem Christ aus der Gemeinde, wo ich dann mich auch bekehrt habe, im Endeffekt den habe ich im Park kennengelernt. Wir saßen da beide rum mit Gitarren. Und der hat mir da eine halbe Predigt gemacht. Ich weiß kein Wort mehr von dem, was er gesagt hat. Es ging bestimmt um Jesus. Ne? Und so habe ich das aber immer und immer wieder erlebt, auch hier in den Jahren, die Menschen, die Gott nicht kennen und überhaupt nicht viel über Gott wissen, die sind trotzdem so berührt einfach von dieser Barmherzigkeit und dieser Liebe und diesem Wert, den wir ihnen entgegenbringen. Und das macht sie offen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich kein Entertainer sein muss und keine große Show darbieten muss. Und wenn du mal mit jemandem die Ehre hast, mit jemandem zu reden, der wirklich aktiv in der Erweckung da war, und ich hatte die Ehre, mit jemandem zu reden, mit einem Pfarrer zu reden, der wirklich in der Erweckungszeit hier in Görlitz war und wo Leute zum Glauben kamen, unendlich und überall, dann wird der dir sagen, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich saß da, ich habe gequatscht, wie immer, keine tollen Worte. Ne, wir haben da ganz normal gesungen, wir hatten keinen Gitarristen, wir haben einfach a cappella da so ein Kirchenlied gesungen und so, und auf einmal gingen die Leute auf die Knie und fingen an zu heulen und Jesus ihr Leben zu übergeben oder Buße zu tun und sauber zu sein. So ein, ne, und das ist eben das, ne, die Kraft Gottes und das Reden Gottes und die Berührung, die er in uns tut. So ein, das ist das, was wir anstreben sollen, wofür wir bitten sollen. Herr, schicke Arbeiter in dein Reich, und das sind nicht Menschen, sondern das ist sein Geist in Menschen, der kommt, um das zu tun, wozu Berufung bestimmt ist. Ja. Herr, du erbarmst dich und du rettest. Es ist Zeit, dass du Gnade erweist. Ja, die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte, die lieben Zionsteine und sie trauern über ihren Schutt. Dann werden die Heiden deinen Namen, den Namen des Herrn fürchten. Und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit. Und das ist der Punkt, der irgendwann kommt und der wird kommen. Zion sind wir, die Gemeinde Gottes. Wenn du das liest in der Bibel, so dass es sind die geretteten Menschen, die Wiedergeborenen. So ein, und es wird die Zeit kommen, so, wo Christus kommt und sauber macht. So, und auf diesen Gottesdienst freue ich mich so dermaßen, dass ich das nicht beschreiben kann. Manchmal vergesse ich es, manchmal ist es nur ein Gedanke, aber oft freue ich mich einfach nur auf diesen Moment, ne, wo ich nicht mehr suchen muss, nicht mehr fragen muss, mich nicht mehr schämen muss, wo einfach die Gemeinde laut ist und sich freut, ohne nachzudenken. Ne, wo der Lob und die Gedanken, die gerade da sind, und das Reden vom Heiligen Geist, so ein, wo es einfach da ist und spürbar, wo man einfach satt ist. Ne, wie auf so einer riesen Freizeit. Ne, und ich wünschte, unsere Gemeinde wäre so eine Dauerfreizeit irgendwie. So ein, dass wir mit der gleichen Energie und Liebe uns da treffen, um von Gott zu reden und zu hören. So ein, ne, ist aber nicht so. Keine Gemeinde ist so. Ne. So ein, aber Zion wird so sein. Ne. Also wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat, ja, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht, und das Volk, das geschaffen werden soll, das wird dem Herrn loben. Denn er hat herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt, um zu hören das Seufzen der Gefangenen, ja, um loszumachen, die dem Tod geweihten, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker sich versammeln, allesamt, und die Königreiche, um den Herrn zu dienen. Ja. Bis unser Christus, der da gekommen ist. In Hebräer 10, Hebräer 1, 10 bis irgendein Vers 12, glaube ich, so ein, wird diese Psalme zitiert auf Christus hin. Ja. Das sind, und das ist was Wunderbares. Ja, wenn ich uns Christen manchmal so angucke, dann kommt es mir so vor, als ob Christus noch gar nicht passiert ist. Wenn ich mich angucke, so manchmal in meinem Laufen, in meinem Gebeten, in meinem Ringen, in meiner Trauer, ne, so als ob Christus noch gar nicht da ist und ich wie im alten Bund noch warte auf diesen Retter, auf Erlösung, ne, auf Gottes Nähe. So, und das ist schade, weil in dem Moment beweist sich mein Nichtglaube. In dem Moment weiß ich, ich habe es nicht verstanden. In dem Moment weiß ich, dass ich gottlos bin und nicht gottesfürchtig. Also, und ich bin dankbar, wie dieser Psalmist hier, der reinkommt mit Gott, du bist nicht da, du bist, bitte höre doch irgendwie, bist du so weit weg, so, ne, wo er reinkommt und sich auskotzt vor Gott, ne, und dann Gott reinkommt mit seinem Geist und seinen Gedanken ordnet und wieder den Blick richtig ordnet, wo er dann da steht, ja, du hast gehört. Du wirst nicht hören, du hast schon gehört. Du hast gerettet. Und wenn du auf dein kleines Leben guckst, und du hast nur ein kleines Leben, so wie ich, ne, und du bist nur eine ganz kleine Person, so wie ich, ne, selbst der Papst ist nicht größer als du. Wir sind alles kleine Menschen, ne, vor einem großen Gott. Alle gleich groß, alle gleich klein, alle gleichwertig, ne, nur mit verschiedenen Aufgaben halt bestückt. So ein, aber wenn du dann vor Gott kommst, so ein, dann wird er dich erheben aus dem Dreck. Und das tut er. Und wenn was nötig ist, Heutzutage, wie es schon immer war und immer sein wird, so in der Zeit hier, wo wir gefangen sind, in Vergänglichkeit. Aber wenn es eine Sache gibt, dann ist es wirklich Gebet. Und das ist eine Sache, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, mich immer wieder überwinden, zu meinem Schöpfer zu kommen, um mit ihm zu reden und dann zu hören. Egal, welche Probleme du gerade hast, so ein egal, wie schön es gerade ist, egal, was du vermisst in dir und in deinem Glauben oder in deiner Beziehung oder sonst was, so ein egal von was du getrieben wirst oder was dich absolut an dir vorbeigeht, was dich eigentlich tangieren sollte, du wirst deine Antworten und die Lösung durch dein Gebet finden. Denn Gott hört und Gott erhört unsere Gebete, wenn wir glauben. Wenn es nur eine Sache gibt, die wir wirklich tun müssen, rede mit deinem Schöpfer. Und geh nicht den Fehler ein, nur alleine mit ihm zu reden in deiner Kammer, denn wir sind nicht für die kleine Kammer geschaffen. Das ist der Ort, wo wir gebaut werden, damit wir funktionieren. Und wo wir Gott kennenlernen, ganz persönlich, und er uns zeigt, so wir sind geschaffen für die Welt draußen. Wir sind eine Lampe, die gesehen werden muss. Gott hat uns noch nicht mal Fenster gegeben, sondern hat gesagt, du hast kein Kopfkissen. Du hast kein Zuhause. Du hast ein Zelt und das baust du tagsüber ab und am Abend wieder auf. So, und jetzt lauf. Ich bring dich ins verheißene Land. Und manche von uns sind dem schon näher als andere. Unser Zelt werden wir irgendwann wegschmeißen und sagen, ach, jetzt brauche ich es nicht mehr. Gott hat mir ein Haus gebaut. Ist aber jetzt gerade, ist es so wichtig, so dass wir einander uns treffen, um mit Gott zu reden. Petrus hat immer wieder gesagt, erkenne Christus, wenn du in der Gemeinde bist. Erkenne Christus. Wenn es eine Sache gibt, die du tun musst in der Gemeinde, dann ist es nicht richten und in Schubladen packen, sondern Christus erkennen. Weil wer einen Sünder sucht, der wird einen Sünder finden. So. Aber wer Christus sucht, der wird auch Christus finden. Und der ist viel schöner als dieser Sünder. Also was musst du tun, um ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes zu sein, die Gott wohlgefällig ist? Ja, wir sind in Deutschland, beten. Ja. Die geistlichsten Menschen, die reifsten Menschen, die erfahrensten Menschen, die ich kennengelernt habe, die einem Mann Gottes nahe kommen oder eine Frau Gottes, das waren Beter. Hey, du hast einfach gemerkt, die sind mit Jesus. Der ist ganz natürlich einfach da in allem, was die tun und denken und machen. Das ist nicht nur so eine Parabel oder irgend so ein Ding, das man sonntags erlebt oder Mittwoch oder wenn man sich mal trifft mit anderen zum Beten oder zum Hauskreis, so. Nee, Christus ist einfach immer da. Die sind immer zu zweit, selbst wenn sie allein kommen. Ne? Das ist eine Kraft, die davon ausgeht, so, die mich so sättigt. Und ich habe das ab und zu, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die einfach nur überfließen. Ne? So, wo wirklich nicht nur Wasser da ist, die sie satt machen, sondern wo Wasser raussprudelt, so, und ich auf einmal diesen Fluss mitstecke, und ich wollte es gar nicht, aber ich bin auf einmal drin. Bin erfüllt einfach von Gott. Ne? Und dann siehst du eine Woche später und da ist es nicht mehr da. Warum? Weil es nur Menschen sind, so wie ich. Ne? Aber wenn du jemanden siehst, der gerade überfüllt, oh, verbringt Zeit. So wie Josua im Zelt. Eigentlich war Mose, der da mit Gott geredet hat, und Gott mit Mose. Und Josua war einfach nur der kleine Diener, der da neben Han hing. Ne? Und Mose hat ihm gesagt, ja, ich hole mir jetzt meine Decke und geh mal raus. Ne? Aus meinem Gottesdienst, aus meinem Gebet mit Gott. So, und Josua ist auch noch drin geblieben. Der war in dem Flow drin, in diesem Afterglow, ne? Und das ist was Wundervolles. Und da, wo ich das kennengelernt habe, das ist Gemeinschaft. Ich komme hierher, egal wann, und irgendwie ist immer jemand da und ich bin da dankbar für. Und selbst wenn es mir gut geht, komme ich her und jemand ist da und ist in Not. Und das ist was Wundervolles. Weil ich komme raus, das ist wie wenn du evangelisieren gehst. Ne? Du redest von Jesus Sohn und der sagt Tschüss, eine schöne Geschichte vielleicht, ne, aber hab nichts damit zu tun. Ich will glauben, aber ich kann nicht. So, ne? Aber du gehst trotzdem freudig da weg, so weil du dein Leben irgendwie vor Augen nochmal hattest und dass Gott wirklich da ist und redet und wirklich toll ist. Davor bist du rumgelatscht und dachtest so, na, was mache ich denn heute? So, alles so langweilig. Und dann gehst du zurück und denkst so, oh, danke Gott, dass du da bist. Ich bin nicht allein. Die anfangen zu reden, so, die werden doch hören. Und das merke ich hier. Manchmal sitze ich hier und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll, aber während ich rede, kriege ich Gedanken, die mich trösten. Ich denke, dass es euch genauso geht wie mir, wenn ihr in einem Gottesdienst sitzt, dass ihr nicht die ganze Zeit freudig da sitzt und die Worte hört, sondern manchmal da sitzt und einfach wegschweift und eure eigenen Gedanken habt, denkt so, wann wird er endlich fertig? So ein, ne, habe ich schon gehört, kenne ich. So ein, aber trotzdem ist es egal, weil eure Gedanken schweifen ab und ihr habt eure eigene Predigt, die kein anderer hört. Ne, und irgendwann kommen wir zurück, weil ich Amen sage. Ne, und dann singen wir noch ein Lied zusammen und vielleicht redet da Gott nochmal eine Zusammenfassung. Ne, man fängt an, im Inneren zu beten. Ne. Und ich kann es euch nur aufs Herz legen, das ist kein Muss. Ich habe es probiert mit Muss, das klappt nicht, da passiert noch mehr das Gegenteil. Aber ich kann es euch trotzdem nur aufs Herz legen, weil ich bin da beschenkt, seit ich mich bekehrt habe, obwohl ich sonst nie vor anderen gerne rede. Aber das ist eine Sache, die hat mir Gott, die war beim Paket dabei einfach, so eine Bonuskarte. Ne? Und ich habe es eingelöst. Ich habe gesagt, okay, das Gadget nehme ich noch dazu, das Upgrade zu meinem Glauben, zu meiner Errettung. Und das war halt das, was ich einsam in meinem Herzen mit Gott erlebe, gerade das laut zu machen im Gebet vor anderen. Und das Tolle ist, wenn ich das nicht tue, dann gehe ich oft aus Gottesdiensten oder Gemeinschaften raus und denke, naja, ja, so ein. Ne? Aber wenn ich das tue, ich durch mein Gebet erzähle ich eigentlich noch mal eine Zusammenfassung von dem, was mich gerade berührt hat und angesprochen oder wo Gott mich noch hingeführt hat in meinen Gedanken. Und ich höre es noch mal als Zusammenfassung und das hat Kraft, weil die Zusammenfassung kann ich mir merken. Ne? Das ganze Gelaber nicht. Von daher, Gott ist hier und er redet zu jedem von euch, zu jedem von uns, wenn wir uns hier treffen. Ne? Aber wirklich erleben und wirklich erinnern und wirklich bemerken wirst du nur, wenn du ihn noch laut machst für dich. Und für andere. Da ist Kraft drin. Aber auch das muss man erst lernen. Jesus, lehre uns zu beten. Okay, bringen wir das Ding hier zu Ende. Wo war man? Ja, so passen alle auf und lesen mit. Vers 22. Damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker sich versammeln, allesamt und die Königreiche, um den Herrn zu dienen. Denn, ja, du hast recht. So, ich habe nicht aufgepasst. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg. Er hat verkürzt meine Tage. Ja, ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meines Lebens. Deine Jahre, die werden von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast Vorzeiten die Erde gegründet. Die Himmel sind das Werk deiner Hände. Ja, sie werden vergehen. Du aber du bleibst. Sie alle, sie werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln. Und sie werden verschwinden. Du aber bleibst. Du bleibst, der du bist. Und deine Jahre, die nehmen kein Ende. Und die Söhne deiner Knechte, ja, die werden bleiben. Und ihr Same wird vor dir bestehen. Das Einzige, was mir Kraft gibt im Glauben, immer wieder ist, Gott bleibt, der er ist. Der kann mich nicht betrügen, der kann mich nicht verletzen, der kann mich nicht verarschen, er kann mich nicht veräppeln. Er kann sich nicht selbst tünchen und mir irgendwas vorspielen, was im Endeffekt nicht so ist. Weil dann wäre er nicht dieser vollkommene, perfekte Gott. Und deswegen kann ich mich bergen, jederzeit zu ihm rennen, zum Thron der Gnade kommen. Deswegen kann ich mich freuen im Glauben, freuen im Leid. Deswegen kann ich reich sein, obwohl ich arm bin. Ich muss es nur glauben und annehmen, und für mich realisieren. Ne? Weißt du, unser Glauben ist nicht bestimmt von unserer Theologie und von unserem Wissen und überzeugt sein, sondern unser Glauben ist nur davon bestimmt, ob ich meine Augen, meine Perspektive ändern lassen will. Und das Schöne ist, du kommst zum Gebet so, wie du bist, total gottlos, gottesfern und ungläubig. Aber da du zu ihm kommst, ist dein Blick am Ende vom Gebet, ist dein Blick gerichtet auf das Vollkommene und das Sichere, das wir haben, nämlich er. Von daher, wenn es eine Sache gibt, die wir den Leuten sagen, die heute auch zum Grillen kommen und Gott nicht kennen, dann lasst uns die nicht zeigen oder darauf stolz sein, was für tolle Menschen wir sind. Ne? Und wie lustig oder wie begabt, weil das haben die in der Welt auch. Noch mehr als wir Christen. Wir hängen immer 20 Jahre zurück. Ne? So ein, aber das, was sie an uns sehen können, ist unsere Sicherheit, unsere Festigkeit und das sehen die. Und selbst wenn du auf der Straße lebst, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, die innig ist, die Menschen sehen das. So, das ist die einzige Sache, worauf wir stolz sein können, mit der wir angeben können, weil das hat die Welt nicht. Vater, ich danke dir, dass du unseren Leiden entgegenkommst und dass du unserer Freude entgegenkommst. Ja, dass du in unserer Unsicherheit als Mensch Sicherheit bist. Ja, dass selbst wenn alle uns verlassen würden, so würdest du bleiben. Und wir wären nicht allein. Vater, du reparierst die Herzen und die Seelen. Du machst ganz, was wir kaputt gemacht haben oder was andere zerstört haben. Vater, dir ist alles möglich und du tust alles zum Guten. Du bist einfach präsent und immer da. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder weckst, immer wieder rufst, uns immer wieder zu dir ziehst und immer wieder daran erinnerst, dass überhaupt nichts Schlechtes ist, wer mit dir geht. Vater, und so bitte ich dich, dass du uns weiter barmherzig bist und uns die Augen öffnest. Ja, für dieses Wundervolle und Sichere, das wir haben in dir. Danke, Jesus. Und selbst wenn ein Mensch dich ändert, bleibst du doch gleich und beweist deine Treue. Also nimm unsere mickrigen Gebete und unseren Lobpreis und ja, unser bisschen dankbares Herz vielleicht manchmal und verwandle es einfach in was, was dir wirklich Erbe gibt und dir gerecht wird. Ja, rede du. Und erwecke das, was gerade trocken und tot ist. Du hast mir das versprochen, dass du das tust hier. Und ich kann es beobachten und sehen. Ich danke dir, dass du es auch vollenden wirst. Amen.